Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag im April mit dabei seid. Ihr wisst, wie immer hoffe ich, dass ihr in diesem Moment an einem schönen Ort seid, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch sicher fühlt. Vielleicht genießt ihr gerade den Frühling auf einem Spaziergang oder ihr seid im Auto unterwegs oder vielleicht auch mit dem Vespa-Roller. Achtet auf jeden Fall gut auf euch. Und schenkt euch diese nächste Stunde, denn ich glaube, dieses Thema holt ganz, ganz viele Menschen ab. Die Folge ist nämlich all denjenigen gewidmet, die sich in ihrem Job von Tag zu Tag müder, erschöpfter, gelangweilter oder auch frustrierter fühlen. Weil sie nämlich zunehmend feststellen, das, was mich die letzten Jahre glücklich gemacht hat, das schmeckt irgendwie wie so ein alter, labbriger Toast, um es mal mit den Worten von Peter Fox zu sagen. Dieser Prozess ist sehr verbreitet und er ist sehr komplex, denn nur die wenigsten schmeißen von heute auf morgen alles hin und beginnen auf einer Berghütte oder auf Bali ein neues Leben. Und so extrem muss es ja auch überhaupt nicht sein. Wir dürfen es uns ja leicht machen. Trotzdem ist es wichtig, irgendwann in die Handlung zu kommen, weil wir in einem Umfeld, das uns unglücklich macht oder auch nicht zu unserem Wertesystem passt, einfach irgendwann sehr, sehr krank werden. Nicola Sieverling kann davon ein Lied singen, weil sie sich selbst lange in diesem Dilemma befand, bis ihr Körper ihr eine unmissverständliche Botschaft schickte. Deswegen unterstützt sie heute Menschen im ganzen Land dabei, doch nochmal einen Neustart zu wagen, eben einen Plan B zu finden, wenn Plan A sich erschöpft hat. Sie ist Autorin, Karrierecoach und wie ich finde, eine sehr inspirierende und mutmachende Person. Und ich freue mich ganz besonders auf die kommende Stunde mit ihr. Hallo, liebe Nicola.
Hallo, liebe Kati.
Wir haben ein Thema vor der Brust, wir zwei, das vermutlich momentan nach diesen letzten total verrückten 4 Jahren aktueller ist denn je, oder?
Ja, da hast du völlig recht. Also ich nenne das immer diese neue Zeit, die sich in den letzten 4 Jahren ergeben hat und die uns ja vor allen Dingen auch gezeigt hat, wie endlich das Leben ist und wie wichtig es ist, ein Leben zu leben, das uns Erfüllung bringt und Freude und Sinnhaftigkeit. Und es gibt halt eine ganze Menge Menschen, die auch deshalb sagen, so, jetzt möchte ich gerne, wie gesagt, was du schon sagtest, den Plan B haben, gerade auch beruflich. Und los geht's, hoffentlich.
Ich habe es ja in der Anmoderation schon erwähnt, aber deine Geschichte ist natürlich sehr viel umfangreicher. Um ein bisschen ein Gefühl für dich zu bekommen und ein bisschen auch in deine Arbeit einzutauchen, magst du uns mal mitnehmen, was eigentlich denn ursprünglich mal dein Plan A war?
Das ist eine gute Frage. Mein Plan A war, in der schreibenden Zunft zu finden. Ich bin mit großer Leidenschaft Redakteurin. Ich habe das von der Pike auf gelernt. Und ich habe Verlagsfrau gelernt in einem kleinen Verlag in Schleswig-Holstein. Und ich wusste, ich möchte schreiben. Ich möchte den Menschen Geschichten erzählen, Botschaften mitteilen. Und bin dann über verschiedene Stationen einem großen Hamburger Verlag gelandet. Mhm. War dort Politikredakteurin. Und so hätte es eigentlich, das war mein Plan, immer weitergehen können. Bis zur Rente mit allem, was dazugehört, also schöne Absicherung. Du wirst als Redakteurin alle 2-3 Jahre automatisch höher gestuft, egal welche Qualität und Quantität du lieferst. Mhm. Das ist inzwischen anders, das ist völlig klar. Auch das Verlagswesen hat sich komplett verändert, wie in vielen anderen Branchen auch in dieser Zeit. Ja, und da saß ich dann, wie ich dachte, in meiner Komfortzone bis zu meiner Rente.
Und dann kamst du in ein Alter, wo du irgendwann festgestellt hast, so toll, wie das jetzt die letzten Jahre war, fühlt sich das plötzlich nicht mehr an? Oder wie muss ich mir den Wandel oder wie darf ich mir den Wandel vorstellen?
Den Wandel kannst du dir so vorstellen, dass ich zu den Menschen gehörte, muss ich ganz ausdrücklich sagen, die sich selbst gerne überholt haben. Ich war also ein absolutes Leistungstierchen, gerade auch da in der Redaktion, wo es darum ging, wer hat die absolute Megageschichte für die nächste Ausgabe morgen. Und die Konkurrenz innerhalb dieses Teams war, wie ich fand, unangenehm spürbar. Und dann hat mein Körper reagiert und gesagt, so, liebe Nicola, hier kommt der erste Hörsturz, da ist der zweite, der dritte und der vierte. Und dann habe ich mit 39 in wirklich großer seelischer Not gesagt, und hier ist jetzt ein Karton, da räume ich meine Sachen rein, die Stifte, Papier, alles, was dazugehört, was mich erinnert hat und was dazugehört eben zu diesem schreibenden Job. Und dann habe ich den Verlag schweren Herzens nach langer, ich sag mal, nach langen Spuren des ewigen Überlegens verlassen, ja, um mich meinem Plan B zu widmen.
Hast du sofort die Zusammenhänge herstellen können zwischen der Sprache deines Körpers und deiner Berufssituation?
Absolut nicht. Wie so viele Klienten auch von mir, die ich in den Einzelberatungen habe, dauert es sehr lang, in diese Form der Bewusstwerdung zu kommen. Da den Zusammenhang, wie du richtig sagst, herzustellen, zu sagen, Moment, ich habe ewiglich Nackenschmerzen, ich habe Kopfschmerzen. Mein Hautbild hat sich verändert, ich kriege plötzlich Ekzeme, all das höre ich halt immer von der anderen Seite, wenn ich arbeite mit Menschen, bis zu Depressionen. Und dann zu sagen, halt, stopp, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich einfach nur schlecht schlafe oder vielleicht das Falsche esse, sondern ich gucke da jetzt mal ganz genau hin, in welchem Umfeld arbeite ich, was tue ich da und mit wem und ist es etwas, was mich tatsächlich erfüllt und erfreut oder liegt das schon ganz lange in Schieflage?
Deswegen frage ich, weil ich glaube, wie du schon sagst, wir Menschen neigen ja dazu, eher dann Symptome zu bekämpfen. Also bei einem Hörsturz geht man halt dann zum HNO und dann bekommt man vielleicht eine Infusion. Aber die Zusammenhänge herzustellen, irgendwas stimmt in meinem System, und wir haben ja vor ein paar Wochen über die Systemik gesprochen und der Arbeitsplatz spielt natürlich eine wesentliche Rolle in unserem System. Das ist halt auch ein Prozess, der ein bisschen dauert. Ne? Also niemand mit einem Hörsturz sagt sofort, ich glaube, ich bin in meinem Job nicht mehr glücklich.
Ja, das kann ich bestätigen. Also ich würde mal wirklich meinen, so um und bei 60% meiner Klienten, und da reden wir von Männern und von Frauen, kommen mit einer sehr klaren Burnout-Symptomatik zu mir. Also da ist schon ganz lange ein großer Schmerz, eine extrem große Belastung des Körpers, der, wie wir ja wissen, eine eigene Sprache spricht und uns ja ständig auch sagt, halt, stopp, halt, du stehst schon mit der Nase an der Wand. Ich kann nur aus eigenem Fitten sagen, aus heutiger Sicht hätte ich diese ganzen Ehrenrunden nicht nochmal drehen müssen. Ich hätte mir viel Leid erspart und viel Lebensqualität gewonnen. Und das wäre auch mein Appell an alle, die da zuhören. Schaut und prüft euch ganz genau, ich nenne das immer den ehrlichen Blick in den Spiegel. Sich einfach mal die Zeit zu nehmen und zu sagen, wie geht's mir eigentlich wirklich? Was läuft da vielleicht schon lange schief? Was habe ich auch unterdrückt? Und interessant ist, wenn du dann anfängst, mal unter der Oberfläche zu graben, dann kommt so viel hoch, dass es dir manchmal wirklich den Atem nimmt, wenn du diese Zusammenhänge endlich feststellst und dann sagst, und jetzt drücke ich den Startknopf in ein anderes berufliches Leben.
Wie groß ist die Rolle des eigenen Wertesystems bei der Berufswahl?
Extrem wichtig und bedeutsam, weil die Werte sind unser innerer Kompass, die uns aufzeigen, in welche Richtung darf es denn gehen. Ich habe ja nach meiner Redakteurszeit selber erstmal eine Auszeit genommen und habe auch Coaching-Begleitung gehabt und habe dort meine Werte herausgefunden, und die lauteten, auf dem Treppchen ganz oben stand Selbstbestimmung, dann kam Freiheit und an dritter Position Natur. Das heißt, mir ist Selbstbestimmung wichtig, in Freiheit Entscheidungen für mich treffen zu können und die Natur als immer wieder als ein Ruhepol, in den ich mich zurückziehen kann, in die ich mich zurückziehen kann, in die Natur, in den Wald. Und spätestens da war mir völlig klar, so, liebe Nicola, es geht nicht mehr in das Angestellten-Dasein zurück. Das heißt, ganz deutlich, auf dem Pfeiler steht Selbstständigkeit. Und ich nenne noch mal andere Beispiele. Werte verändern sich natürlich im Laufe des Lebens, so wie wir auch uns verändern. Und es gibt viele Männer, die, wenn sie das Haus gebaut haben, die Familie gegründet haben, die Familie muss ernährt werden, dann steht Geld oftmals an erster Stelle Geld verdienen. Sind die Kinder aus dem Haus, das Haus auch abbezahlt, dann darf etwas anderes dort stehen. Und wenn man dann doch mal nachfragt mit einem bestimmten System, wie die Werte dann herauszufinden sind, dann steht da vielleicht Reisen, Sport. Also die ändern sich, aber wichtig ist, wenn ich an meinen Werten vorbei eine Berufswahl treffe, dann macht mich das auf Dauer unglücklich und es frustriert mich und da bin ich wieder in dem alten Kreislauf.
Ich glaube, man kann das eine Zeit lang wegdrücken, aber irgendwann werden ja auch innere Konflikte sehr spürbar. Also wenn man im Außen etwas macht, wo man innerlich aber eigentlich überhaupt nicht dahinter steht zum Beispiel. Oder es gibt auch eine Firmenpolicy, die nicht besonders menschenliebend ist. Oder weißt du, wie ich meine? Das sorgt ja für innere Konflikte.
Ja, die kannst du tatsächlich eine Zeit lang wegdrücken. Aber wie gesagt, es macht auf Dauer krank und es frustriert dich. Ist natürlich die Frage, welchen Frustlevel hast du? Aber was ist denn das Ziel des Lebens? Soll ich möglichst gut mit meinem Frust jonglieren und morgens Schwierigkeiten haben, mir in den Spiegel zu gucken, weil ich merke, wenn ich mich anschaue, da tue ich etwas, da bin ich in einem Job, in einem Umfeld, das mir überhaupt nicht liegt. Also, wie gesagt, dann lieber die Alternative wählen.
Wie viele Jahre hat es bei dir gedauert, bis du die Reißleine gezogen hast?
Du meinst jetzt als in der Redakteurszeit, bis ich gesagt habe, oh, da bin ich, wie gesagt, schon ein paar Ehrenrunden gedreht. Ich habe 4 Jahre vor meinem Ausstieg schon gemerkt, das ist nicht mehr meine Welt mit dem Druck. 4 Jahre vorher. Und ich habe trotzdem ausgehalten und ich sah aus wie Braunbier mit Spucke, als ich mit 39 Jahren gesagt habe, so tschüss, ich mach die Tür hinter mir zu. Ich war dünn wie ein Suppenhuhn, um einen guten Freund von mir zu zitieren, der mich immer noch nach wie vor Suppenhuhn nennt, Klammer auf, 50 Kilo sind jetzt aber wieder drauf, Klammer zu. warum? Weil die Ängste unser großer Gegner sind auf dem Weg zur Traumverwirklichung. Und auch ich saß, wie viele andere, auch in dieser Angstfalle.
Würdest du sagen, dass unser menschliches, sehr ausgeprägtes Bedürfnis nach Sicherheit, und ich würde mal sagen, da sind wir vermutlich in der Form die einzige Spezies auf diesem Planeten, dass unser Bedürfnis nach Sicherheit der natürliche Gegner, ich will gar nicht von Feind sprechen, aber doch Gegner des Wandels ist?
Sicherheit ist sicherlich, das ist ein schöner Satz, Sicherheit ist sicherlich ein riesiger, ganz bedeutsamer Aspekt, gerade in der etwas älteren Generation, die groß geworden ist mit diesen Appellen der Eltern, also sicherer Job, Geld verdienen, so, und alles andere ist nicht so wichtig. Es geht hier nicht um deine Selbstfindung, sondern Sicherheit. Nach wie vor, auch sicherlich in der jüngeren Generation, das ist meine Erfahrung, aber viele sitzen doch einfach auch in der Komfortzone. Und das ist dann nicht nur Sicherheit, sondern Routine. Wir sind in Routinefallen gefangen. Ach, das kenne ich, das mache ich schon so lange. Da bin ich spezialisiert, ich kann nichts anderes. Das ist so angenehm, ich fahre nur 10 Minuten mit dem Rad hin. Also es gibt so ganz viele, ich sage immer wieder, so kleine Winkel und Ecken, die wir suchen, um uns zu sagen, ach, so schlecht ist das doch gar nicht, was ich da mache. Und ich kenne so viele, die in Jobs sind, die einen hohen gesellschaftlichen Status haben, eine hohe gesellschaftliche Bedeutung. Ich bin Redakteurin, ich arbeite in der Modebranche oder ich bin Rechtsanwältin. Das ist alles wunderbar und nach außen hört sich das auch fantastisch an. Aber dahinter, hinter dieser Fassade, da kracht es eben, weil ja man sich dann selber eingesteht, das hört sich wunderbar an. Dieser Status, den ich nach außen verwirkliche, aber ich bin es nicht und ich habe den tiefen, großen Wunsch nach etwas anderem.
Du hast gerade schon so ein paar Glaubenssätze aufgezählt. Was sind denn so die Klassiker, die uns davon abhalten, mal in eine Veränderung zu gehen? Ich finde sowieso, ich kann nichts anderes. Das ist auf jeden Fall mal so unter den Top 3, oder?
Also mit Sicherheit ist der unter den Top 3 oder ich bin nicht gut genug, ich muss perfekt sein, gerade bei den Frauen der Klassiker.
Aber Männer haben das nicht so mit der Perfektion?
Nein, bei Männern habe ich das so häufig nicht bemerken können. Da kommt eher sowas wie, bin auch ganz gut in meinem Job. Es gibt da diesen Spruch, den einige von ihren Vätern mitgenommen haben, der da lautet, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Oh ja, den kenne ich
auch. Ne? Mhm. Ja, den kennst du auch, was ja nichts anderes heißt als halt mal lieber durch, nicht? Mach das, bleib dabei bei dem, was du tust und guck nicht nach links und nach rechts und schon gar nicht nach vorne. Klassiker bei den Frauen ist interessanterweise der Glaubenssatz, ich darf meine Wünsche und Bedürfnisse nicht leben. Ganz häufig. Was ja letztendlich dann bedeutet, ich habe Sehnsüchte, ich habe einen Wunsch, aber den bringe ich nicht auf die Spur. Das darf ich nicht. Und Glaubenssätze sind zu 99,9% die größte Falle auf dem Weg, auf der Verwirklichung zu unserem Plan B. Die haben eine ungeheure Macht. Und dann kann ich immer nur sagen, glaube nicht alles, was du denkst.
Ja, haben wir letzte Woche, habe ich einen Psychiater hier gehabt, da haben wir genau über das Thema auch gesprochen.
Ja, und ich finde es ganz wichtig, ich arbeite ja so, dass ich auf Basis des Buches so Plan B-Module entwickelt habe. Mhm. Und bei den Glaubenssätzen ist es erst einmal wichtig, wenn man sich damit das erste Mal auch beschäftigt, in die Bewusstwerdung zu kommen. Was habe ich denn da welche? Ich sage dann immer, sammelt bitte mal eure Glaubenssätze, alles, was euch einfällt, um dann zu gucken, guck mal, wie ähnlich dich doch einige sind, wie die sich überschneiden und welcher hat denn dann auch die größte Macht und die größte Kraft, der unbedingt nochmal auf eine andere Spur gebracht werden soll. Damit wir nicht immer in der gleichen Autobahn denken, weißt du? Du weißt, die Synapsen, die immer gleich funktionieren.
Die neuronalen Netzwerke, ne?
Genau.
Die Trampelpfade in unserem Gehirn. Ja. Ich bin zu alt, wahrscheinlich auch. Also jetzt nicht in den 30ern, aber so ab 50 ist man zu alt auch, ne? Da kann man den Job leider nicht mehr wechseln. Da muss man noch 20 Jahre aushalten.
Also du wirst lachen. Ich habe viele Klienten, die sind 55 plus.
Ja.
Frauen und Männer, die sagen, ich will es noch mal wissen. Also der Weg bis zur Rente, der ist mir zu lang, der ist mir zu quälend. Und es hat sich auch inzwischen das Gesellschaftsbild geändert, Kathi. Weißt du, früher hat man gesagt, 55, du gehörst zum alten Eisen, da solltest du dich lieber in den Garten begeben und Rosen züchten. Heute sind ja diese Arbeitskräfte, egal ob in der Selbstständigkeit oder im Angestellten-Dasein, sehr begehrt. Denn diese Kompetenz, die Expertise, die viele Menschen hier mitbringen, diesem Alter, die ist ja von großer Wertigkeit, gerade auf diesem Arbeitsmarkt, der ja so dringend auch Fachkräfte benötigt. Mhm. Und der Markt ist ja derzeit, leer, der ist nicht nur leer, aber der macht es so leicht, auch den Plan B zu leben, weil es viele Möglichkeiten gibt, auch als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin sich zu verwirklichen und endlich das zu finden, für das man wirklich brennt.
Das sind die Fakten, ihr Lieben. Das behaupten wir natürlich nicht nur einfach so, denn die Nicola muss es ja wissen, denn sie hat ja jeden Tag mit diesen Menschen zu tun. Wenn jetzt so eine Frau, die bei dir ist und um Hilfe bittet und um Unterstützung darauf kommt oder diese tiefe, unbewusste innere Überzeugung hat, nee, ich darf das nicht. Ich darf nicht auf die Straße bringen, was mich eigentlich glücklich macht. Was macht man da? Wie begegnet man so einem Glaubenssatz?
Also, ich baue meine Arbeit ja auf den drei Säulen auf. Ich gebe Mut, ich gebe Halt und Orientierung. Mhm. Und ich schaue erstmal vor allen Dingen, woher kommt denn dieser Glaubenssatz? Also wir reden darüber, dann auch vor allen Dingen mit der Sichtbarmachung im beruflichen Alltag. Nenn mir bitte Beispiele, was macht denn dieser Glaubenssatz? Was erlebst du denn mit diesen unbewussten Botschaften, die da in deinem Kopf umherspuken? Mhm. Und dann geht es auch darum, sich zu hinterfragen. Und da geht es auch in die Tiefe und da rollt auch mal das eine oder andere Tränchen. Sag mal, wer hat dir denn diesen Glaubenssatz ins Ohr gesetzt, wo kommt der her? Oftmals ja von den Eltern. Mhm. Das ist nun mal Fakt. Die hat man sich oft nicht selber ausgedacht und gesagt, der hört sich so fantastisch an, den nehme ich gerne mal in mein Leben mit auf. Ne? Ja, ist ja so. Ja. Und dann ihn auseinanderzunehmen und zu sagen, so, also beispielsweise nochmal bei diesem Satz zu bleiben, ich darf keine Wünsche und Bedürfnisse leben. Dahinter, wenn du es auflöst, steckt ja der Satz, ich bin nicht wertvoll und ich bin nicht wichtig genug. Und mit diesen Affirmationen, so nennt sich das, das sind positive Glaubenssätze, hast du die Möglichkeit, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, diese, ich sag mal, Hammerbotschaften, Betonbotschaften, die dein Leben auch so eingrenzen und dein Potenzial, dass du die auflösen kannst. Und das ist fantastisch und es funktioniert. Und wenn es nicht funktionieren würde, würde ich jetzt hier nicht sitzen und mit dir reden.
Mhm. Da sind wir, glaube ich, in der Arbeit von Bruce Lipton, oder? Der macht da viel, viel Untersuchungen zu und auch gibt viel an die Hand.
Ja, das ist hochspannend und es ist halt immer wieder wissenschaftlich fundiert. Ich mache hier keinen spirituellen Hokuspokus und zünde ein Räucherstäbchen an, bevor es losgeht, sondern
was?
Ich vertraue. Nein, aber ich sehe bei dir irgendwas da hinten.
Ja, klar.
Nein, Quatsch. Nein, es hat alles Hand und Fuß und es gibt genug Wissenschaftler, es gibt genug fantastische Koryphäen und du weißt, Joe Dispenza, ich bin auch ein großer Fan von ihm, mit ihm zu arbeiten, mit Energie, in die wir hineingehen können, um den Kopf auch einmal auszuschalten und zurückzustellen. Das mache ich sehr gerne, das ist fantastisch und das hilft auch sehr.
Was ich immer wieder beobachte im Umfeld und jetzt hat ja mein großer Wandel, das habe ich jetzt erst am Wochenende, ich habe ein Seminar gegeben und ich sage dann immer zu meinen Seminarteilnehmern, hättet ihr mir vor 4 Jahren gesagt, dass ich hier mit euch sitze, hätte ich laut gelacht. Weil bis vor 4 Jahren war für mich klar, ich bin Radiomoderatorin und sonst gar nichts. Und ich war da aber in diesem Fulltime-Job schon, 4 Jahre reicht nicht. Also ich würde mal eher sagen 15 Jahre, immer mal wieder wirklich richtig, richtig unglücklich. Und was mir immer wieder begegnet, und das kenne ich natürlich sehr gut aus eigener Erfahrung, dass Menschen sehr wohl sich vorstellen können, ab einem gewissen Punkt, was ihnen Freude machen würde, und dann aber sofort sagen, ja, aber damit kann ich ja kein Geld verdienen.
Ach ja, ja, genau.
Kennst du das auch?
Ja, das ist der Grund, Kathi, weshalb ich auch diese langen Spuren noch gelaufen bin, auf dem immer gleichen Teppich, als ich noch in der Redaktion war. Ich habe ja gut verdient als Redakteurin und habe gedacht, so, Nicola, und wenn du da jetzt rausbrichst aus diesem gut gepolsterten Umfeld mit der Betriebsrente, die mir damals ja auch schon sicher war, dann stehst du auf der Straße und dann verdienst du kein Geld mehr. Und im schlimmsten Fall hast du noch ein Stück Pappe unterm Po und sitzt unter der Brücke. Ja, das sind natürlich diese, ich sag, das ist der Worst Case, der die meisten begleitet, die so gerne einen Plan B verwirklichen wollen, aber dann auf der Stelle stehen bleiben. Und dann sage ich immer, halte ich dagegen, du kannst doch auch mit einem anderen Job Geld verdienen. Wer sagt denn, dass nur hier da, wo du bist, die 5, die 4 oder die 3 auf deinem Gehaltszettel davor steht. Das lässt sich doch auch anders bewerkstelligen. Und ich rate dann auch immer für die, die auch Angst haben, vielleicht zu sagen, also ich habe eine ganz tolle Business-Idee, ich würde die so gerne verwirklichen, auch gerne mit einer Freundin, die steht schon in den Startlöchern oder ein Freund und wir wollen loslegen. Aber da verdiene ich erstmal kein Geld. Dann sage ich immer, dann geh doch erstmal in einen Zwischenschritt. Dass du vielleicht in einem Job, das kann vielleicht ein Schwarzbrotjob sein, wo du nicht die Erfüllung findest, aber wo du sagst, okay, da bin ich 20, 25 Stunden, damit kann ich schon mal meine Kosten decken und nebenbei baue ich ein Business auf. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Es gibt ja nicht nur den Schritt zum Plan B und die sind immer wie individuell die Wege. Und oftmals, und das ist das Schöne aus meiner Erfahrung in der Arbeit, ganz anders als in der ersten Stunde gedacht. Das ist wirklich wie das goldene Überraschungsei, was dann zum Schluss in der letzten Stunde dabei herauskommt, wenn wir konkret in die Plan B-Erfüllung gehen.
Die Erfahrung, die ich gemacht habe, und ich weiß, auch du unterstützt die Menschen darin, überhaupt mal den ersten Schritt zu gehen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil wir ja immer denken, wir müssten auch den Weg oder den Plan B schon kennen. Mhm. Aber ehrlich gesagt, also ich kannte ihn überhaupt nicht. Ich hatte keine Ahnung, wohin mein Weg gehen würde. Es folgte halt eine Tür auf die nächste. Und ich bin immer nur wieder durchgegangen. Und meine erste Tür, die sich für mich geöffnet hat, war, ich habe über eine Coaching-Ausbildung gelesen mit dem Schwerpunkt Psychotraumatologie und wusste, das will ich. Und ich wusste nicht wofür und ich wusste nicht warum und ich wusste nicht, was ich damit anstellen soll. Es war mir völlig egal. Es war aber in mir hat etwas geschrien, das machst du jetzt. Und da war ich zu 100% noch im Radio. Wie wichtig ist dieser erste Schritt?
Der erste Schritt ist immens wichtig, weil er dich überhaupt in Bewegung bringt. Du kommst ja aus dem Stillstand raus, so wie du das auch gemacht hast. Und ich danke dir für den verbalen Ball, den du mir zuspielst. Denn letztendlich hast du deiner Herzstimme, du bist deiner Herzstimme gefolgt. Die Herzstimme ist nichts anderes als die Intuition, unser Bauchgefühl, das uns ganz genau sagt, was wir brauchen und was für uns richtig ist. Weil das Herz unser Erfahrungsspeicher ist und alle Wünsche und Bedürfnisse kennt und wir Entscheidungen aus dem Herzen heraus immer als auch im Nachhinein als richtige betrachten dürfen. Das heißt, wenn du, wie bei dir, das Bauchgefühl hast, ich möchte diese Ausbildung machen, dann würde ich immer dazu ermuntern zu sagen, mach es, geh diesen Weg. Und natürlich, und da kommt wieder das Thema Sicherheit. Viele wünschen sich, ich hätte schon mal gerne den ganzen Weg, alle Abzweigungen bis zum Plan B. Und erst wenn ich mich da hinten schon mal stehen sehe, dann gehe ich los. So funktioniert das Leben ja nicht. Das Leben funktioniert ja so, dass wir losgehen und im Gehen öffnen sich Türen, es ergeben sich neue Möglichkeiten, Zufälle oder Begegnungen, Gelegenheiten, wie Joe Dispenza immer sagt. Mhm. Und dazu gehört es eben, seinem Herzen immer zu vertrauen, seine Herzstimme, die uns führt. Und für mich ist das in der Beratung ein ganz wichtiges Element, immer zu sagen, horcht auf eure Herzstimme. Denn ich habe es immer wieder, dass Klienten sagen, ja, ich würde eigentlich gerne einen anderen Job machen, aber ich bin jetzt stellvertretender Schulleiter und damit verdiene ich Geld, da bin ich sicher, da weiß ich, was ich habe, aber eigentlich ist es das nicht. Aber ich denke, ich sollte es tun. Meine Frau rät mir dazu, die Freunde. Nein, sage ich, bitte nicht auf diese sogenannten Einflüsterer hören. Geh deinen eigenen Weg und horche auf dich. Und auch wenn du erstmal in den Widerstand gehen musst, da wäre mein Tipp in dem Falle, such dir Menschen, die in deinem Rücken stehen, die dich stützen, mit der Hand stützen und nach vorne schieben. Weil die, und die hatte ich natürlich auch, als ich gewechselt bin. Ich bin ja erst als Redakteurin rausgegangen. Ich hatte dann meine eigene PR-Agentur, um dann auch wieder festzustellen, hallo, Hamsterrad, willkommen, da sitze ich schon wieder drin.
Same shit, different people, sage ich dann.
Genau. Und da habe ich gedacht, so, schon wieder, die Falle schnappt zu. Mhm. Und da bin ich ja nochmal sehr krank geworden und habe dann gesagt, so, ich gehe raus. Und natürlich habe ich Menschen gehabt, ich war ja selbstständig als Unternehmerin, die gesagt haben, bist du irre, das kannst du doch nicht machen. Du weißt doch gar nicht, wohin die Reise geht. Und als ich dann noch meiner Heimatstadt Hamburg Goodbye gesagt habe, ganz bewusst, um hier oben an die Ostsee zu gehen, da haben viele die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, also wie kann man diesen sicheren Hafen verlassen und einfach nach oben gehen, ohne einen konkreten Plan B zu haben? Nur im Vertrauen, der kommt zu mir, ich folge meiner Herzstimme und es ist richtig, weil ich einfach das tiefe Wissen habe, dass sich eine Tür öffnet. Ja, ähnlich wie bei dir.
Ich finde, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, nämlich wen zieht man denn mit zu Rate, wenn man anfängt, über Veränderungen nachzudenken? Und das ist so nett, weil mein Vater lebt ja nicht mehr, aber meine Mutter ist Jahrgang 45. Und die sagt bis heute, also ich weiß, dass meine Eltern mir immer durch die Blume suggeriert haben, auch wenn ich mich über irgendwas geärgert habe beruflich oder ich habe mich zu Hause über irgendwas geschimpft, dann war immer so die Botschaft, Nicht, dass du den Job verlierst, wenn du dich so beschwerst. Also nicht, dass du da Ärger bekommst. So. Und meine Mutter ist, bis heute spürst du, dass sie immer noch ganz froh ist, dass ich noch beim Radio bin. Weil das ist ja eine Festanstellung. Und ich finde das ganz, einen ganz wichtigen Punkt, weil doch häufig Menschen, mit denen wir uns austauschen, ob das jetzt enge Freunde sind oder im Familienumfeld oder auch mit Arbeitskollegen, A, einen großen Einfluss auf uns haben und B, ja auch häufig ihre Ängste ganz unbewusst auf uns projizieren.
Genau, das ist der Punkt, da hast du richtig, da hast du komplett recht. Ich sag dann immer, und das ist auch meine Erfahrung, muss ich dann immer fragen, wer sagt denn das und aus welchem Grund? Mhm. Und oftmals sind es Neid und Missgunst. Das sind Menschen, die selbst in ihren Jobs verhangen sind, die so gerne raus würden, die vielleicht mal ab und zu aus der Tür herauslucken, aber sie gleich wieder schließen. Und da geht jetzt plötzlich jemand und sagt, du pass mal auf, ich habe gerade gekündigt, meinen super Job habe ich gekündigt oder ich kündige in 3 Monaten und dann gehe ich raus. Und dann kommt natürlich so ein Satz wie, das kannst du doch nicht machen, das ist doch irre. Ja, und dann? Und dies und jenes. Oder, was ich häufig erlebe, ich war ja selber in einer geplanten Auszeit, die muss geplant sein. Da kann man nicht sitzen und hoffen, dass irgendwas passiert. Da sollte man sich schon überlegen, wie lange kann ich das durchziehen? Wie ist es mit dem Polster, das ich habe? Was will ich eigentlich in dieser Zeit machen oder auch nicht machen? Einfach mal nichts tun ist auch schön. Mhm. Und ich habe mehrere Klienten, die sich ganz bewusst in eine Auszeit begeben haben, die gesagt haben, ich brauche einfach mal 2-3 Monate zwischen meinem absoluten Stressjob und dem Plan B, den ich gehen möchte. Aber ich pack das nicht gleich ohne diese Pause. Und die mir dann oftmals sagen in den Stunden, also weißt du, was ich schon wieder erlebt habe? Ich weiß gar nicht, wie ich mich daraus erwehren soll. Meine Schwägerin oder meine Schwiegermutter hat schon wieder gesagt, na und, hast du dich schon beworben? Hast du schon was Neues? Das darf man aushalten. Ich sage in dem Augenblick immer, das habe ich früher selber gemacht, ich habe mir dann so ein Wording ausgedacht, so ein 3-Zeiler, weißt du, den ich dann immer rübergeworfen habe. Denn was man nicht in diesem Augenblick machen darf, dass man in so eine Rechtfertigungsposition kommt. Das schwächt einfach ungemein, gerade in einer Phase, in der ich selber mich orientiere und Schritte nach vorne gehe, ohne genau zu wissen, wohin es geht. Aber Kathi, ich hab auch Menschen, die ich, sag mal, auf der Reise begleite, die genau wissen, wie der Plan B lautet. Die zu mir kommen und sagen, du, ich habe da eine Idee, eine Jobidee, ich habe das schon auch konkretisiert, aber ich weiß irgendwie nicht, wie ich da hinkomme. Ich habe so viel Ängste. Ich habe meine Glaubenssätze hängen dazwischen. Ich bin mir unsicher, wie ich das machen soll. Und bitte hilf mir. Also auch diese Phasen gibt es.
Was mich total fasziniert, also ich bin ja sowieso zutiefst fasziniert vom menschlichen Gehirn und von all den Dynamiken, in denen wir so tagtäglich gefangen sind. Was mich wirklich fasziniert und ich finde einen kleinen Faktencheck zwischendurch, also eine kleine Realitätsüberprüfung immer sehr hilfreich, dass ich auch Menschen kenne, die wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen und auch ein gutes Polster haben und wo einfach die Realität wäre, du könntest dich ein Jahr rausziehen, du könntest genauso weiterleben wie jetzt, du wärst easy abgedeckt und du könntest dir ein Jahr Zeit nehmen, um zu überlegen, wie will ich weitermachen. Und der Verstand verhindert es, weil diese Argumente, nein, dann sitze ich da mit der, wie du so schön gesagt hast, mit dem Stück Pappe unterm Hintern unter der Brücke, habe mein Zuhause verloren. Auch da übrigens kleiner Realitätscheck, wie wahrscheinlich ist es, dass es in einem Land wie diesem wirklich passiert? Das ist doch total interessant, oder? Was das Gehirn da für eine Macht auch hat.
Ja, ich finde das selber phenomenal, was ich bei mir selber erlebt habe, als auch bei anderen Menschen. Und das ist halt, wir sind so in diesen gesellschaftlichen Rollen festgefahren. Und ich finde das oftmals so typisch deutsch. In den skandinavischen Ländern ist das viel easier, auch mal andere Wege zu gehen, unkonventionelle Wege und zu sagen, okay, ich verdiene jetzt viel Geld, ich bin Führungskraft, ich habe mindestens 3 Autos in meinem Carport stehen, ich fahre mit meiner Familie 5-mal im Jahr, mache ich eine Kreuzfahrt. Aber ich gehe da jetzt komplett raus und gehe in eine Auszeit. Das fällt vielen so schwer, weil sie dann ja das Gefühl des Scheiterns haben, ne? Und meinen, sich erklären zu müssen. Ich erinnere mich an eine Führungskraft, eine männliche Führungskraft aus dem Einzelhandel, die ich begleiten durfte, der gesagt hat, es darf niemand wissen, dass ich jetzt hier rausbreche, dass ich mir was ganz anderes suche. Und wenn du bei LinkedIn bist und da deine Post absetzt, ich lese die, aber ich gebe dir kein Like, weil ich will nicht, dass man sieht, dass ich das toll finde, dass jemand sich um den Plan B kümmert. Denn da könnte man ja Rückschlüsse ziehen, dass ich möglicherweise in meinem Job unglücklich bin. Und der war unglücklich und der ist auch einen ganz anderen Weg gegangen. Also dieses starre Festhalten an alten Rollen, von denen wir dachten, sie würden unser ganzes Leben lang uns ins helle Licht stellen und glücklich machen, das erlebe ich immer wieder. Ich erlebe aber auch, dass es, ich sage ja, in dieser neuen Zeit zunehmend Menschen gibt, die das selber für sich hinterfragen und dann rausgehen. Das ist aber eher die jüngere Generation, Kathi.
Das beobachte ich auch. Also da staune ich manchmal, wenn ich, und ich habe viel auch mit jüngeren Menschen zu tun, wenn die in den 20ern sind, die bleiben dann 3 Jahre und dann sagen die, nee, das macht mir keinen Spaß. Ich kündige jetzt mal und da kommt schon was. Da ist ein ganz anderes Grundvertrauen da, als ich das bis heute habe, dass ich einfach sagen würde, ich springe jetzt mal ins kalte Wasser und ich werde schon genügend Kompetenz haben, dass ich da von alleine wieder ans Ufer komme und die springen einfach.
Ja, finde ich bewundernswert. Manchmal hätte ich mir das früher auch gewünscht für mich, aber ich bin halt eine andere Generation. Ja. Und ich find das klasse, die wirklich sagen, die kenne ich auch. Ich suche mir einen Job on remote. Der muss mich jetzt nicht völlig begeistern, aber ich möchte halt in Italien sitzen oder ich bin irgendwo anders unterwegs, sitze ein halbes Jahr auf Bali und dann arbeite ich dort. Und wenn es mir nicht gefällt, dann mache ich was anderes. Die wenig brauchen im Leben, die mit dem Rucksack durch die Gegend reisen und sagen, okay, das ist die Generation, die Work-Life-Balance nochmal ganz anders definiert. Auch sehr durchaus zur Kritik vieler Menschen, die sagen, ja Leute, sag mal, man kann natürlich nicht den ganzen Tag draußen sitzen und Cappuccino trinken. Wo ist denn euer Beitrag zur Gesellschaft? Hallo, hallo, ihr müsst in die Rentenkasse all bezahlen. Sonst kippt das ganze System, Klammer auf, es kippt ohnehin, Klammer zu. ja, ist der so. Klar. Aber auch die suchen, also auch die jungen Menschen suchen. Und weißt du, als ich damals aus der Schule ging, da hatte ich die Möglichkeit A, B oder C. Das waren so die Berufsmöglichkeiten. Heute hast du so unendlich viele Möglichkeiten als junger Mensch. Du kannst ins Ausland gehen, du kannst reisen. Also du hast von A bis Z die Möglichkeiten. Und auch das ist eine große Belastung. Dann für sich diesen wirklich erfüllenden Plan B zu finden. Und da sind wir wieder beim Thema Werte als innerer Kompass, die Herzstimme und nicht die Einflüsterer und auch die Überbrückung der Glaubenssätze, um nochmal durch diese neuronale Umprogrammierung befreiter und selbstbestimmter vor allen Dingen den eigenen Weg zu finden.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer eintauchen in das Thema Herzstimme. Denn auf sein Herz zu hören galt, zumindest solange ich mich erinnern kann, in den letzten Jahrzehnten als naiv, als blauäugig, als gefühlsduselig, als überemotional. Und es ist doch verrückt, unsere Spezies hätte überhaupt nicht überlebt bis ins Jahr 2024, hätte sie in den letzten 150.000 Jahren nicht auf ihr Bauchgefühl, auf ihren Instinkt und ihre Intuition gehört, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Und ich bin froh und dankbar, dass es inzwischen viele wissenschaftliche Studien gibt. Und wir wissen, dass das Herz eine eigene Sprache spricht, auf die
eigenes
wir hören
Gehirn
dürfen.
Ja auch, im Grunde genommen.
Ein eigenes Gehirn sogar. Ja, ich sag immer, Verstand und Herz müssen ein Superteam werden. Du sollst ja nicht den Kopf ausschalten. Also das wird jetzt sicherlich für Irritationen sorgen, weil einige denken, ja, schraubt die denn ihr Gehirn ab oder ihren Kopf ab und horcht nur auf das Herz? Nein, natürlich, beides in Abwägung, aber trotzdem deinem Bauchgefühl vertrauen zu dürfen, das ist ja nichts anderes, ist so immens wichtig. Und ja, was braucht's denn dazu? Das ist dann immer die zweite Frage, die ich höre. Ja, wie mache ich denn das? Ja, setze ich mich da irgendwie abends aufs Sofa und dann, ja, die Herzstimme ist halt sehr leise, weil der Kopf da mit seinen Ängsten, Sorgen und Zweifeln extrem laut ist. Ja, immer dieser Chor da oben, den man sich ja manchmal irgendwie hinter eine ganz dicke Tür wünscht, damit man ihn nicht hören muss. Das heißt, in die Stille zu gehen wieder. Warum sind denn so viele Menschen in der Meditation und suchen neue Antworten? Warum hat in Yoga so einen riesen Hype und eine große Nachfrage? Warum gibt es das Thema Waldbaden? Das hätte uns doch vor, wie lange ist das jetzt her? 6, 7 Jahren hätte doch jeder gesagt, sag mal, was ist denn das jetzt wieder für ein Tick? Waldbaden. Aber die Sehnsucht der Menschen nach Ruhe und in der Ruhe und in der Abgeschiedenheit, da kannst du deine Herzstimme hören. Du kannst dich auch in ein Café setzen. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich setze mich in ein Café, hinterste Ecke, kleinster Tisch, der Katzentisch. Da sitze ich mit meinem Café, ich habe so die Menschen vor mir und kann mir die angucken, aber ich bin so ganz bei mir und kann auf mich achten. Und für wichtige Entscheidungen, ob beruflich oder privat, sollte diese eigene Sprache des Herzens unbedingt berücksichtigt werden. Und ich finde es toll, dass es inzwischen ja schon längst kein Hokuspokus mehr ist oder irgendein Alternativquatsch, den sich jemand ausgedacht hat mit, mit irgendwelchen
Kristallkugeln,
genau. Und ich wollte es gerade sagen, Räucherstäbchen sind wieder den Räucherstäbchen und wir sind bei den Sandalen.
Wir dissen keine Räucherstäbchen. Ich liebe Räucherstäbchen.
Ich auch übrigens, ich auch. Aber man wird ja ganz schnell in so eine Spiri-Ecke gestellt und damit hat es überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Es gibt, du hast ja schon ein paar Experten erwähnt, so viele Erkenntnisse, Erfahrungen, Möglichkeiten. Wir haben ja mehr Information als je zuvor zur Verfügung. Das ist aber auch das oftmals Schwierige herauszufiltern, was ist denn genau richtig und was ist passend für mich.
Ich finde es wirklich wichtig, da sich drüber zu informieren und sich darüber Gedanken zu machen, weil es eben so einen schlechten Ruf genossen hat in den letzten Jahrzehnten, auf das eigene Herz zu hören und das Herz mit einzubeziehen. Tun sich Männer mit dieser Formulierung schwerer als Frauen?
Ich nutze dann, wenn ich sehe, dass mein Gegenüber die Augenbraue hochzieht und mich leicht entgeistert anschaut, so jetzt geht's los, dann nutze ich das Wort Intuition. Und dann ist alles gut. Intuition, damit können auch Männer mehr anfangen oder auch Bauchgefühl. Und damit kann ich sie dann einfangen und überzeugen. Aber es ist auch immer wieder für mich schön zu sehen, dass so auch die eine oder andere Führungskraft dann aufweicht, in Anführungszeichen, und sich hinter die Fassade gucken lässt und da ein ganz anderer Mensch zum Vorschein kommt, der sehr wohl etwas damit anfangen kann, aber sich bislang nicht getraut hat.
Es gibt ja in der positiven Psychologie diesen wunderbaren Satz, Leitsatz, Folge der Freude. Und der Freude zu folgen ist ja für viele Menschen, die schon so ein paar Jahre auf dem Buckel haben und irgendwie in ihren 40ern oder 50ern sind, ja gar nicht so leicht, weil sie eben schon so lange etwas ganz anderes machen. Machst du denn mit den Menschen auch Forschungsreisen richtig in die Kindheit und in die Jugend? Und dann überlegt man mal, was hat dich denn eigentlich glücklich gemacht, als du 12 warst?
Das ist tatsächlich so. Das nenne ich Reise in die Kindheit. Das ist ein Teil dieses sehr umfangreichen Ressourcenchecks, der die Talente, Fähigkeiten und Potenziale in die Oberfläche oder auf die Oberfläche bringen soll. Und diese Reisen in die Kindheit finde ich ganz aufschlussreich, weil wir dann nochmal feststellen, wenn wir nochmal zurückblicken, welche Hobbys uns Spaß gemacht haben, welche Neigung wir hatten, was wir mal in Anführungszeichen werden wollten. Also Dinge, die schon längst verschüttet sind, die uns Freude bereitet haben. oder auch so simple Fragen, die ganz erhellend sind mit den Antworten. Wen fandst du denn, wer war denn für dich ein großes Vorbild in der Familie und warum? Dass du dann plötzlich dahinter kommst, ah, okay, ach, deshalb, ja, das fand ich fantastisch. Eigentlich wollte ich diesen Weg auch gehen, den meine Tante oder mein Opa, wer auch immer, gegangen ist. Aber dann bin ich davon weggekommen. Und ich sage immer, was wir als Kinder gebrannt haben in einer spielerischen Leichtigkeit, das war ja noch nicht von dieser Frage eingeengt, kann ich damit Geld verdienen oder kann ich mir damit zweites Auto leisten. Das war uns Kindern ja völlig wurscht. Und ich habe es so oft erlebt, dass dann innere Schätze, längst verdeckte Schätze zum Vorschein kommen mit so einem Aha-Effekt. Ach ja, Mensch, das wollte ich immer machen und das kann ich gut oder dafür haben mich meine Freunde gelobt oder mich anerkannt. Ja, da sollte ich mal wieder hinschauen. Und es gilt immer, das in diesem Plan B mit einzuarbeiten. Also wenn jetzt jemand sagt oder feststellt, boah, als Kind habe ich wahnsinnig gern Trompete gespielt, dann heißt das ja nicht im Umkehrschluss, also okay, Plan B, dann hol mal deine Trompete wieder aus dem Keller und mach eine Ausbildung und dann wirst du dein Geld irgendwo verdienen als Straßenmusiker mit der Trompete. Das kann ein Teil des Plan B sein, der ja nicht nur aus einer Idee bestehen kann, sondern wie gesagt, es geht immer um Erfüllung, Freude und Sinnhaftigkeit. Und wenn ich das damit hineinbinde oder sag, ich gehe wieder in eine Band oder ich habe so eine Lust dazu. Ich war früher als Jugendlicher in einer Band. Mensch, Herrgott, ja, das mache ich wieder. Das ist ein ganz wichtiger Baustein in meinem Leben.
Und das finde ich tatsächlich auch wichtig, dass du das erwähnst, weil, und ich finde, das ebbt jetzt gerade ein bisschen ab, aber es gab so eine Zeit, wo uns suggeriert wurde, sicherlich auch aus der psychospirituellen Szene, du kannst alles sein, was du willst. Und du kannst mit allem, wenn du ein Popstar werden willst, dann wirst du ein Popstar sein. Und ich sage ganz klar, nein, das ist nicht so. Und das finde ich wichtig. Also ich finde es wichtig, da die Realität im Auge zu behalten, weil das einfach einen unsäglichen Frust erzeugt. Deswegen finde ich das Beispiel mit der Trompete, finde ich sehr schön, denn vielleicht dient ja die Trompete nur dazu, um wieder ein bisschen mehr Freude ins Leben zu ziehen und auch biochemisch wieder ein bisschen auf unseren Hormonhaushalt positiv einzuwirken, um überhaupt mal wieder rauszukommen aus diesen krass stressvollen, hoch- oder chronischen Phasen, in denen wir alle oft stecken. Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar. Also das darf immer eine Ergänzung sein. Ich sage, ja, das ist es gibt ja nicht nur den Plan B, der mich auf den Job fixiert. Also ich habe ja gesagt, ich bin an die Ostsee gezogen und mein Plan B beinhaltet auch, dass ich endlich am Meer sein wollte. Und ich jogge jeden Morgen hier am Meer. Ich bin auch eigentlich ein großer Fan von Ostseewasser, aber nicht bei 4 Grad. Wenn es wärmer wird, springe ich auch wieder rein. Also ich habe mir den April jetzt vorgenommen, da hat es vielleicht 6 Grad. Aber auch das ist ja etwas, was mir Freude macht. Und wenn ich das leben darf, dann gehe ich doch ganz anders in den Job hinein, als wenn ich sage, ey, ich fange um 8 an und um 6 komme ich nach Hause oder um 8, da bin ich so kaputt, dann schaffe ich nichts anderes mehr. Diese Phasen habe ich ja hinter mir. Wo es wirklich nur darum ging, Leistung zu erzeugen um jeden Preis, um Liebe und Anerkennung zu bekommen. Das war damals so mein Glaubenssatz, der mich daran gehindert hat, rauszuspringen aus dem Hamsterrad.
Machst du die Beobachtung, es gibt ja diese auch sehr faszinierende Erkenntnis, die sich rund um unser Unterbewusstsein rankt, dass wir uns ja am Ende immer mitnehmen. Also sprich, vielleicht macht uns die Arbeit, die wir machen, schon lange keinen Spaß mehr und dann kündigen wir, wenn wir nämlich was Neues gefunden haben und dann machen wir genau dasselbe wie vorher, nur in einer anderen Firma. Aber im Grunde genommen kommen wir an dieselben Themen. Passiert es den Menschen, mit denen du arbeitest, auch?
Ja, denn wenn mir die Tätigkeit Spaß macht, aber ich in einem Umfeld bin, von, ich sag mal, Kollegen, die mir vielleicht nicht so wohlgesonnen sind, einem Chef, einer Chefin, deren cholerische Anfälle ich nicht mehr ertragen kann, oder ich in Projekten bin, die wo ich denke, was mache ich da eigentlich? Das ist überhaupt nicht sinnstiftend. Das gibt es ja, aber ich habe vielleicht trotzdem Spaß an diesem Job. Dann rate ich auch dazu zu sagen, okay, dann schau doch mal, ob du das, was du da kannst, woanders machen kannst. Dann fehlt dir vielleicht die Unternehmenskultur, die du brauchst, um dich absolut wohlzufühlen. Oder vielleicht auch ein anderer Standort. Du kannst ja all das mitnehmen. Und das will ich nochmal ganz eindrücklich sagen. Plan B bedeutet nicht, dass ich da stehe und immer den kompletten Neustart hinlegen muss. Mhm. Es reicht auch manchmal im Unternehmen, in eine andere Abteilung zu gehen oder festzustellen, wenn ich in die Bewusstwerdung komme, die ja so wichtig ist, hey, die Tätigkeit, wenn ich das aufschreibe, macht mir total Spaß, aber das und das und das, was ich jeden Tag machen muss, auch was auch dazu gehört, boah, darauf könnte ich gern verzichten. Also, was für einen Job lässt sich daraus kreieren? Welche Tätigkeit ganz konkret? Und dann schau doch mal, ob du im Unternehmen am gleichen Standort oder in einer Abteilung wechseln kannst. Um da dann zu sagen, hey, das ist mein Plan B. Und ich glaube, das hindert viele Menschen daran, in die Umsetzung zu gehen oder auch, ich sage ja immer, in die Weiterentwicklung. Denn diesen Startknopf drücken zu wollen, bedeutet ja auch immer, dass ich den Wunsch habe nach Wachstum. Ich will nicht stehen bleiben, ich will noch was machen in meinem Leben. Und es nervt mich und es langweilt mich. Wir haben ja nicht nur die Über-, sondern wir haben auch die Unterforderung.
Also, das ne, Burnout, du kennst es. Ne? Total unterschätzt.
Es gibt Menschen, die, auch in meinem Familienzirkel, die gehen morgens um 8 in den Job und sind dann eigentlich schon um 1 Uhr fertig mit dem, was da auf dem Schreibtisch steht. Und dann wird noch ein bisschen rumgedaddelt, da wird noch eine geraucht raus und nochmal eine Kaffeerunde mit den Kollegen geschwätzt. Oh, das ist, und dann ist es endlich 4 Uhr und sie dürfen nach Hause. Auch das macht krank und das macht ja komplett unzufrieden, wenn ich da sitze und ich muss mir die Zeit totschlagen. Ne? Mhm.
Ich glaube, das weiß ja die Wissenschaft mittlerweile auch, dass Depressionen durchaus ausgelöst werden können, wenn wir keine Sinnhaftigkeit in unserem Leben sehen oder auch in unserer natürlich beruflichen Tätigkeit. Also wenn wir konstant über Jahre total unterfordert sind.
Genau, da kommt wieder dann die Komfortzone. Ach, das mache ich schon so lange, das halte ich noch durch. Naja, die letzten 10 Jahre kriege ich auch noch hin. Aber wie sehen dann die letzten 10 Jahre aus? Das hat ja mit was hat ja mit Lebensqualität nichts mehr zu tun? Ich ziehe meinen Gehaltszettel, gehe nach Hause, setze mich vor den Fernseher, die Füße hoch. Also jetzt male ich natürlich mal das typische Klischeebild, aber da bin ich immer so kurz davor, die Menschen zu rütteln. Wenn sie dann nicht in der Präsenz in der Einzelberatung sind, ist das ja via Zoom ein bisschen schwierig. Aber das ist so, da möchte ich wirklich sagen, oh Gott, ja, bitte, geh raus. Es gibt 1001 Möglichkeit, gerade jetzt auf dem Arbeitsmarkt bei uns, der einlädt dazu, den Plan B zu leben.
Vielleicht mal in aller Deutlichkeit, glaubst du, dass Wandel überhaupt vermeidbar ist?
Nein. Nein, denn das Gegenteil davon ist Stillstand, sage ich. Wer möchte in seinem Leben stillstehen? Weder privat noch beruflich ist das etwas, wonach man sich sehnen sollte. Und ich bin auch zutiefst überzeugt, wer mir erzählt, das ist alles schick und schön so, der guckt vielleicht schon lange nicht mehr in sich rein und spürt, was habe ich denn eigentlich für Wünsche und Bedürfnisse? Ne? Die habe ich irgendwie in die Schublade gesteckt, schon vor vielen Jahren die Schublade zugemacht. Also Wandel bedeutet Wachstum, Wandel bedeutet Weiterentwicklung. Und diese Sehnsucht hat jedes Lebewesen. Mhm. Also ich sage bewusst Lebewesen.
Die Raupe kann keine Raupe bleiben, auch wenn sie noch so gerne eine Raupe bleibt.
Da hast du völlig recht, genau, richtig. Ja, und sich dann einfach trauen. Es gibt Möglichkeiten und der Worst Case wird nicht eintreffen. Und einfach mal zu schauen, welche Schritte kann ich denn gehen. Und ich sage immer, es ist immer gut, in den Wandel zu gehen, wenn wir wieder bei dem Plan B gehen, einen Plan B überhaupt in der Tasche zu haben. Denn wenn der Tag der Tage kommt, an dem ich dann sage, so, puh, jetzt wird's aber sehr ungemütlich, jetzt muss ich raus hier aus meinem Job, warum auch immer, oder ich werde herauskatapultiert, das auch das kommt vor, oh ja. dann habe ich wenigstens einen Plan B. Mhm. Das ist immer gut, den zu haben. Der gibt wiederum Sicherheit, wenn wir wieder bei dem Thema Sicherheit sind.
Ja. Wie können wir uns selbst denn in diesem Prozess unterstützen? Du hast ja vorhin schon ein bisschen über die Stille gesprochen und über die Ruhe. Und ich sage mit den Menschen, mit denen ich arbeite, immer, es ist sehr schwer, in einem gestressten Körper zu heilen. Und diesen Aspekt Stille, der ist natürlich auch nicht für jeden so leicht, weil gerade so Mütter mit drei Kindern, wenn du denen sagst, ah, es wäre schon gut, wenn du mal 2 Monate alleine wärst, dann lachen die dich natürlich auch herzlich an und sagen, ja, ja, klar. Also wie können wir uns unterstützen in diesem Wandel, uns selbst?
Ja, du hast es angesprochen, der Mütter mit 3 Kindern würde ich dazu jetzt auch nicht raten, denn das ist sehr unrealistisch. Aber trotz alledem, auch Mütter mit 3 Kindern oder gestresste Personen dürfen sich selbst ein bisschen Zeit schenken. Wir reden ja nicht von den Mikropausen, sondern wir reden von einer Pause. Und wenn es nur 10 Minuten sind, sich hinzusetzen und sagen, das ist jetzt my Me-Time, das ist meine Zeit nur für mich. Und ich schreibe einfach mal auf, was stört mich eigentlich? Warum bin ich so unzufrieden? Was macht mir schon lange keinen Spaß mehr im Job? Und das einmal schwarz auf weiß stehen zu haben, das ist mein Tipp, das ist schon mal der erste Schritt. Wenn ich dieses Papier habe und ich schaue da drauf und ich lese mir das durch, dann ist es wirklich schwer, den Wandel weiter zu negieren, sondern das schreit ja direkt danach, etwas zu tun. Mhm. Und manchmal sind es eben, wie gesagt, auch nur die kleinen Stellschrauben, an denen gedreht werden muss, nicht? Wie gesagt, es muss nicht immer gleich der riesige Neustart sein.
Gerade in Zeiten wie diesen, wo ja auch die 4-Tage-Woche immer mehr in die Diskussion kommt, immer mehr Unternehmen setzen das um. Und das kann ja der erste Schritt sein, kann ja von 100% auf 80% gehen. Und dann schaut man mal in einem Jahr weiter.
Ja, und wenn ich weiß, was ich will, kann ich auch selbstbewusster zum Chef, zur Chefin gehen und sagen, so, 4-Tage-Woche, ihr wollt anfangen, ich finde das fantastisch. Diese oder jene Firma macht das schon. Ich habe da ganz konkrete Ideen, wie das für mich gestaltet werden kann. Und hiermit stelle ich mal den Antrag zur 4-Tage-Woche. Wie schaut's aus? Oder Jobsharing. Also auch in der Führungsetage ist das möglich. Es gibt inzwischen, Gott sei Dank, sage ich, werden diese verkrusteten Strukturen aufgebrochen. Und es gibt so viele Möglichkeiten und Arbeitgeber müssen sich vor allen Dingen auch bewegen, sonst kriegen sie halt keine guten Leute. Da reicht es nicht mehr, den Obstkorb hinzustellen oder den Masseur am Freitag ins Unternehmen einzuladen. Das lockt ja niemanden mehr unterm Ofenrohr hervor, sondern da muss es attraktive, flexible Arbeitszeiten geben. Und das darf ich doch dann auch gerne einfordern. Und da sind wir wieder bei den jungen Leuten, die Selbstverständlichkeit, mit der die das einfordern, die imponiert mir. Und da können wir uns ein Stückchen abschneiden und sagen, hey, das mache ich auch. Und wenn nicht dort, dann bitte geh in die Selbstständigkeit. Auch das, ne? Ich möchte endlich was Eigenes machen. Ich habe eine tolle Idee. Ich traue mich jetzt. Alles darf sein.
Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge zumindest ermutigen und ermuntern konnten, diesen ersten kleinen Schritt zu gehen. Wie gesagt, ich finde, der erste Schritt ist immer der schwerste. Aber wenn der mal gegangen ist, wir müssen nicht die ganze Strecke kennen und den ganzen Weg, wenn wir sie haben, super. Aber ich habe ja letzte Woche mit dem Dr. Volker Busch, mit dem Psychiater, über das Potenzial der Ungewissheit gesprochen. Ungewissheit ist halt etwas, was wir Menschen einfach nur schwer aushalten können. Aber doch verstecken sich darin so häufig die großen Wunder des Lebens und magische Gelegenheiten, die wir niemals im Quantenfeld erahnt hätten.
Ja.
Also wir dürfen uns auch überraschen lassen und ich hoffe einfach so sehr, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten. Und wenn es nur ist, wie du gerade so schön gesagt hast, Nicola, sich am Wochenende mal hinzusetzen oder heute Abend mal hinzusetzen und anzufangen aufzuschreiben und anzuerkennen, ja, das ist die Wahrheit und ja, es stimmt, ich bin in meinem Job einfach nicht mehr glücklich. Oder?
Ja,
das wäre schon mal ein toller erster Schritt.
Das ist der erste Schritt und es ist ein kleiner Schritt und es folgen viele weitere und Das ist erhellend, das macht Spaß und das macht Mut und Lebensqualität. Und darum geht es, das ist mein Schlussappell, mein Schlusssatz, liebe Kathi, Lebensqualität statt Frust. Rausgehen aus der Kiste und nach vorne.
Nicola Sieverling, endlich etwas finden, für das man wirklich brennt. Plan B heißt ihr Buch, ist erschienen bei Penguin Random House. Ihr findet natürlich alle Links zu Nicola wie immer in den Shownotes unter dieser Folge. Es war mir ein großes Vergnügen und ich schicke einmal quer durch die Republik. Ich glaube, weiter könnten wir nicht voneinander entfernt sein, außer du lebst auf Rügen und ich in Garmisch-Partenkirchen. Aber auf jeden Fall, die 1000 Kilometer dürften wir fast haben. Ich schicke ganz, ganz liebe Grüße an die Ostsee und wünsche dir das Allerbeste.
Ich danke dir von Herzen, Kathi, und liebe Grüße in den Süden.
Dankeschön. Und natürlich bedanken wir uns bei euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt. Nächsten Freitag geht's weiter, dann freue ich mich auf Konstantin Tengelmann. Ich habe Konstantin ebenfalls bei einem meiner Seminare kennenlernen dürfen und er ist selber als Betroffener an den Start gegangen, um über das sogenannte Internatssyndrom aufzuklären. Ein Thema, das viele Menschen betrifft. Der Bruder von Princess Diana ist mit diesem Thema erst kürzlich an die Öffentlichkeit gegangen. Und es ist unheimlich wichtig, dass da Aufklärung stattfindet und wir mehr darüber erfahren. Deswegen freue ich mich sehr auf die Stunde mit Konstantin. Bis nächsten Freitag. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.